Susanne hat uns schon gut mit reingenommen. Wir sind in dieser Serie drin, wir leben Chile. Wir haben schon über das Inspirieren gehört, am letzten Sonntag von Felix. Ich nehme heute das Thema Vernetzen auf und nächsten Sonntag wird dann der Rolf noch über das Thema Fördern reden. Wir leben Chile, vernetzt. Es ist ja noch spannend, wenn man sich mit einem Thema auseinandersetzt, dann läuft einem das häufig dauernd über den Weg. Und so ist es mir diese Woche auch gegangen. Ich habe das Radio angeschaltet, als ich mit dem Auto unterwegs war. Und dann ist der erste Satz, den ich höre, Frauen vernetzen sich zu wenig. Dann habe ich gedacht, ups, um was geht es da genau? Und habe dann ein bisschen genauer hingelassen und habe dann schnell herausgefunden, da geht es um Frauen, die Firmen gründen. Und im Gegensatz zu den Männern vernetzen sich die anscheinend schlechter. Und ich habe dann herausgehört, dass der Erfolg bei Neugründungen von Firmen ganz wesentlich vom Netzwerk abhängt. Hast du ein gutes Netzwerk? Hast du die richtigen Kontakte? Hast du die richtigen Leute, die dir mit Finanzen oder mit ihrer Erfahrung oder mit ihren Connections, mit ihren Beziehungen, die sie haben, zur Seite stehen? Und vernetzen scheint ein Schlüsselpunkt zu sein. Und dann bin ich mal ein bisschen googeln und habe gemerkt, Vernetzen, das ist ein Thema, das wirklich überall präsent ist. Man redet nicht von Vernetzen, man redet von Networking. Oder das muss ja Englisch sein und dann ist es im Trend. Denkt interessant. Von dem Aspekt her habe ich eigentlich noch gar nie darüber nachgedacht, wirklich. Und dann hat Felix letztes Mal, schon mal noch so ein bisschen die drei Begriffe von dieser Vision erwähnt, hat gesagt, Vernetzen, das ist vor allem die Aufgabe von unserem Verband, von Kishona. Die müssen stark sein im Vernetzen. Wir können nicht alles selber machen. Wir brauchen andere, die uns ergänzen, vielleicht gerade auch im Bereich, wo es nicht um Theologie geht, wo es nicht um Gemeindebau geht und wo aber gleich mit uns als Gemeinde zu tun haben. Dort brauchen wir Unterstützung, weil wir nicht alles müssen selber machen und weil wir auch nicht alles können selber machen. Und dann habe ich aber gedacht, eigentlich ist das genauso auch unser Thema. Wir als Gemeinde müssen vernetzt sein. Mir ist nämlich aufgegangen, vernetzen ist ein zutiefst biblisches Thema. Auch wenn du in der Konkordanz das Wort vernetzen vermutlich nie nicht wirst finden. Aber die Sache ist zutiefst biblisch. Mir ist zum Beispiel bewusst worden, dass Gott zwar schon immer wieder mit einzelnen Geschichten geschrieben hat, aber er hat immer das Ganze im Blick gehabt. Er hat immer das Vernetzte im Blick gehabt. Er hat den Josef aus seiner Familie rausgerissen. Er ist nach Ägypten gekommen. Warum? Dass es ihm dort besser geht? Nein, es ist ihm dort zeitweise überhaupt nicht gut gegangen. Sondern er hat nach Ägypten müssen, dass er später seiner Familie und für das ganze Volk letztlich einen Auftrag hatte, Vernetzung pur, oder? Und ich habe mir dann so überlegt, eigentlich können wir sagen, die Bibel zeigt uns die Geschichte vom Vernetzen. Auch Jesus selber. Jesus selber hat absolut vernetzt gelebt. Hat er sich nicht vernetzt in seiner Zeit mit Menschen um sich herum? Da bin ich fast sicher, gibt es heute nicht so in dieser Form. Er hat von Anfang an entschieden, ich will mit Menschen unterwegs sein. Ich nehme Menschen in mein Beziehungsumfeld rein, ganz nah zu mir. Ich lasse sie hineinschauen in mein Leben. Und ich nehme Anteil an ihrem Leben. Und ich gebe ihnen weiter, was ich selber habe. Der Heilige Geist. Auf das werden wir noch auch später darauf zurückkommen. Christsein geschieht vernetzt. Oder der Christian hat es so formuliert, der Christian Haslebacher in seiner Predigt, Christsein ist ein Teamsport. Christsein passiert vernetzt. Und auch bei diesem Bild ist mir das so zum nochmal so deutlich geworden, wenn man das sehen. All das, was wir in der Kirche inne haben, die Farben, all das wird nach außen sichtbar. Also es geht um eine Vernetzung, die innerhalb passieren muss, aber eine Vernetzung auch, die nach außen geht. Und wie das funktioniert oder wie das könnte aussehen, wenn wir miteinander anschauen. Die Bibel kennt eigentlich im Wesentlichen zwei Bilder, wo das Oder das Neue Testament, muss ich besser sagen. Das Neue Testament kennt im Wesentlichen zwei Bilder, die das Vernetzen zum Ausdruck bringen. Das eine ist auch schon angeklungen in den vergangenen Predigten beim Christian, wo er von den lebendigen Steinen geredet hat. Ein Stein allein macht noch keine Mauer. Ein Stein allein, da kannst du keinen Tempel bauen draus. Und er hat uns das so vor Augen geführt, wie das ausgesehen hat beim Tempelbau in Jerusalem. Die Steine, die zum Teil riesigen Steine, die aber genau an ihrem Platz haben müssen sein, wo haben müssen bearbeitet werden, dass sie das Haus von Gott haben können werden. Ich habe mich aber nicht für das Bild entschieden, sondern ich habe mich für das andere Bild entschieden. Vielleicht ahnen das schon ein bisschen. Welches Bild bringt das Vernetzen zum Ausdruck in der Bibel? Der Körper, der Leib. Der Leib bringt das Vernetzen sehr schön zum Ausdruck. Und ich werde mit euch lesen aus dem 1. Korinther 12. Die Verse, es ist relativ ein langer Text. Er wäre eigentlich noch länger. Ich habe mich schon entschieden, ein bisschen zu komprimieren. Ab dem Vers 12. Denkt zum Vergleich an den menschlichen Körper. Um was für einen Vergleich geht es da? Der Paulus redet von der Kirche, von der Gemeinde. Schon in den Kapiteln vorher bringt er verschiedene Bilder, wo es um die Gemeinde geht, redet über verschiedene Aspekte. Also es geht um die Gemeinde. Und er wird verglichen mit dem menschlichen Körper. Er stellt eine Einheit dar, die aus vielen Teilen besteht. Oder andersherum betrachtet, er setzt sich aus vielen Teilen zusammen, die alle miteinander ein zusammenhängendes Ganzes bilden. Genauso ist es bei Christus. Denn wir alle, ob Juden oder Nichtjuden, Sklave oder Freie, Mann oder Frau, jung oder alt, das haben wir in dem Bild so schön gehabt, wo da Susan gezeigt hat, sind mit demselben Geist getauft worden und haben von derselben Quelle, dem Geist Gottes, zu trinken bekommen. Und dadurch sind wir alle zu einem Leib geworden. Und wie jeder Körper besteht dieser Leib aus vielen Teilen, nicht nur aus einem. Wenn der Fuß behaupten würde, weil ich nicht die Hand bin, gehöre ich nicht zum Körper, würde er trotzdem nicht aufhören, ein Teil des Körpers zu sein. Und wenn das Ohr behaupten würde, weil ich nicht das Auge bin, gehöre ich nicht zum Körper, würde es trotzdem nicht aufhören, ein Teil des Körpers zu sein. Wenn der ganze Körper nur aus Augen bestünde, wo bliebe dann das Gehör? Wenn er nur aus Ohren bestünde, wo bliebe der Geruchssinn? Tatsache jedoch ist, dass Gott entsprechend seinem Plan jedem einzelnen Teil eine besondere Aufgabe innerhalb des Ganzen zugewiesen hat. Was wäre das schließlich für ein Körper, wenn alle Teile dieselbe Aufgabe hätten? Aber so ist es ja nicht. Es gibt einerseits viele verschiedene Teile und andererseits nur einen Körper. Das Auge kann nicht einfach zur Hand sagen, ich brauche dich nicht, oder der Kopf zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Nein, gerade die Teile des Körpers, die schwächer zu sein scheinen, sind besonders wichtig. Gerade den Teilen, die wir für weniger ehrenwert halten, schenken wir besonders viel Aufmerksamkeit. Gerade bei den Teilen, die Anstoß erregen könnten, achten wir besonders darauf, dass sie sorgfältig bedeckt sind. Bei denen, die keinen Anstoß erregen, ist das nicht nötig. Gott selbst, der die verschiedenen Teile des Körpers zusammengefügt hat, hat dem, was unscheinbar ist, eine besondere Würde verliehen. Es darf nämlich im Körper nicht zu einer Spaltung kommen. Vielmehr soll es das gemeinsame Anliegen aller Teile sein, füreinander zu sorgen. Wenn ein Teil des Körpers leidet, leiden alle anderen mit. Und wenn ein Teil geehrt wird, ist es auch für alle anderen ein Anlass zur Freude. Das alles gilt nun auch im Hinblick auf euch, denn ihr seid der Leib Christi und jeder einzelne von euch ein Teil des Leibes. So viel zu dem Text. Es ist ein langer Text und gleich ist es so ein bildlicher Text. Ich finde, da wird schon ganz viel deutlich, einfach nur beim Lesen. Wir können jetzt einfach anfangen, austauschen über den Text und mal ein bisschen hören, um was es eigentlich geht da. Wir sind uns bewusst, wir sind alle sehr, sehr unterschiedlich. Und das hängt nicht nur mit unserem Alter zusammen oder unserem Geschlecht oder mit unserer Grösse, sondern es hängt auch mit dem zusammen, was Gott in unser Leben hineingelegt hat, was wir an Gaben haben, an Fähigkeiten, auch an geistlichen Gaben. Das macht uns sehr unterschiedlich. Und gleich geht es bei all diesen Sachen letztlich in unserem Miteinander um eins. Im Vers 7, also ein bisschen vorher, sagt Paulus, bei jedem zeigt sich das Wirken des Geistes auf eine andere Weise, aber immer geht es um den Nutzen der ganzen Gemeinde. Also das ist ein Reichtum. Unsere Unterschiedlichkeit ist ein Reichtum, wo letztlich unser Miteinander betrifft. Unser Netzwerk. Das, wo wir da sind. Und wie kommt es jetzt zu dem Miteinander? Susanne hat gefragt, ja, was ist denn da das Kabel? Das ist eigentlich die erste Frage, die wir gerne miteinander anschauen. Wenn wir über das Netzwerk nachdenken, über unsere Gemeinde da, dann dürfen wir nicht vergessen, was für eine grosse Kraft in dieser Gemeinde steckt. Wir dürfen nicht vergessen, was für eine grosse Kraft in dieser Gemeinde steckt. Ich weiss nicht, was dieser Satz bei euch auslöst. Über euch fragen, ja, wo sehe ich denn die Kraft? Was haben wir als kleine Gemeinde denn für eine Kraft? Ich möchte noch einmal erinnern an das, was Christian Haslebacher gesagt hat. Er hat ja über Epheser 2, 20 predigt, 20 bis 22. Und er hat dort den Satz drin, den er an Epheser und auch an uns geschrieben hat. Ihr seid der Tempel Gottes. Und ich weiss nicht, ob ihr euch noch erinnern mögt, was Christian hier gesagt hat, was das ausgelöst hat bei den Epheser. Mag sich noch jemand erinnern, was er gesagt hat dort? Wie? Ja. Er hat gesagt, die haben sicher eine halbe Woche nicht geschlafen. Vor lauter Begeisterung und Aufregung. Wir sind der Tempel von Gott. Die haben alle einen Bezug zum Tempel. Das war der Ort, wo Gottes Gegenwart für die Juden präsent war. Und das war auch für sie, für die Epheser, noch absolut der Fall gewesen. Durch Jesus kommen und das Kennenlernen für Jesus ist es für sie weitergegangen. Gerade die ersten Judenchristen, die sind noch weiter im Tempel. Warum? Weil sie dort eigentlich Geschichte in Erfüllung erlebt haben. All das, was war, hat Jesus erfüllt. Die Geschichte, und das war ihnen präsent gewesen vor Augen, wenn sie im Tempel sind. Der Rolf Senn hat einmal in einer Predigt gesagt, Jesus ist nicht auf die Erde gekommen, um Menschen in den Himmel zu bringen, sondern um den Himmel auf die Erde zu bringen. Das war der Auftrag, den Jesus hatte. Und diesen Auftrag hat er an uns weitergegeben. Und Christian hat das so formuliert, er hat gesagt, wir sind der Brückenkopf auf dieser Welt, wo der Himmel mit der Erde verbindet. Wow! Sind wir uns das bewusst? Wir sind der Brückenkopf, der den Himmel mit der Erde verbindet. Wir sind die Verbindung. Warum? Weil wir so gut sind. Nein, wegen dieser Kraft, die in uns ist. Und woher kommt die Kraft? Im Vers 13 haben wir es. Denn wir alle, ob Juden oder Nichtjuden, Sklaven oder Freie, sind mit demselben Geist getauft worden und haben von derselben Quelle, dem Geist Gottes, zu trinken bekommen. Und dadurch sind wir alle zu einem Leib geworden. Also was ist das Kabel? Was verbindet uns? Der Geist Gottes. Die Kraft, die in Jesus sichtbar geworden ist. All das, was er getan hat, all das, was er gelebt hat, hat er aus dieser Verbindung durch den Geist mit dem Vater gelebt. Und der Geist hat er uns weitergegeben. Wenn wir zu Jesus kommen, wenn wir zu Gott kommen, ist es der Heilige Geist, der uns dorthin zieht. Wenn wir die Wahrheit erkennen, ist es der Heilige Geist, der uns die offenbart. Wenn wir uns entscheiden, wir wollen mit dem Jesus leben, dann ist es der Heilige Geist, der uns tauft. In der Taufe ist das Bild vom Wasser. Da geschieht Reinigung, da geschieht Erneuerung. Der alte Mensch stirbt, der neue kommt aus dem Wasser gereinigt, erneuert. Durch die Kraft vom Heiligen Geist. Und dann heisst es so, wir haben alle von dieser Quelle getrunken. Mir ist sofort der Vers in den Sinn gekommen aus Johannes 7, wo Jesus sagt, wer Durst hat, soll zu mir kommen und trinken. Das hat er auch dieser Frau am Jakobsbrunnen gesagt. Du suchst das Leben und du schöpfst aus Quellen, die deinen Durst nicht stillen, aber komm zu mir. Bei mir kannst du deinen Durst stillen. Wenn jemand an mich glaubt, werden aus seinem Innern, wie es in der Schrift heißt, Ströme von lebendigem Wasser fließen. Er sagte das im Hinblick auf den Heiligen Geist, den die empfangen sollten, die an Jesus glaubten. Die Kraft der Gemeinde ist der Heilige Geist. Er ist der, der uns verbindet, der, der uns zusammenbringt. Die Taufe mit dem Heiligen Geist. Sind wir uns das bewusst, dass unser Durst, unser Lebensdurst, nur dort gestillt werden kann? Und dass wir nichts können, außer wir sind angeschlossen, verbunden an dem Kabel dran, wo der Heilige Geist ist. Und dann sind wir untereinander verbunden, weil wir alle das Gleiche erlebt haben. Der Geist, der in mir lebt, lebt auch in der Alice. Der Geist lebt auch in Martin. Der Geist lebt in Elisabeth. Das ist das Verbindende. Und das Kennzeichen von der Apostelgeschichte-Gemeinde, von der ersten Gemeinde, war, dass sie aus dieser Kraft gelebt haben, aus der Abhängigkeit von ihm. Die Leiter der Gemeinde sind ganz schnell mit der Dynamik, die da passiert ist, an ihre Grenzen gekommen. Und was haben sie gemacht? Sie haben nicht einen Tag von 48 Stunden erfunden. Sie haben sich nicht einfach noch mehr reingehängt und gesagt, und jetzt müssen wir halt noch mehr arbeiten, wir müssen halt noch mehr machen. Sie haben sich multipliziert, sie haben Diakonen eingesetzt, sie haben Leute für die Aufgaben in der Gemeinde gesucht. Für was? Dass sie mehr Zeit haben zum Beten. Dass sie sich noch mehr anschliessen können an diese Quellen, in dieser Abhängigkeit leben können. Nicht zum noch mehr organisieren und noch mehr machen. Ich habe mich gefragt, wie sieht es bei uns aus, als Gemeindeleitung? Vielleicht müssen wir da noch mal über die Bücher kommen. Vielleicht ist es unsere Aufgabe, unseren Auftrag, mehr zu beten und weniger selber zu machen. Es ist der Geist Gottes, der die Kraft ist. Gott, die Gemeinde ist bestimmt der Ort zu sein, wo die Kraft von Gott, wo Gottes Gegenwart selber sichtbar und spürbar wird. Und wir sind mitgenommen in diesen Auftrag hier, reingenommen in diesen Auftrag hier. Die Vision ist nicht das Haus, ist nicht die Gemeinde. Die Vision ist Jesus. Um ihn geht es. Und wie kommt jetzt die Kraft unter die Leute? Wie wird sie zu dem, wo sie ist? Da redet der Text auch davon. In dem, dass jedes Teil seinen Platz einnimmt. Die Kraft, die kommt unter die Leute, in dem jedes Glied, jedes von uns seinen Platz einnimmt. Der Paulus, der spielt ja förmlich da mit dem Bild vom Leib. Also die Beispiele, die er da einführt oder die er uns gibt. Wenn der Fuß würde sagen, ich bin nicht Hand, ich gehöre darum nicht dazu. Oder das Auge, ich bin kein Ohr und darum kann man mich nicht brauchen. Also ich weiss nicht, ob du schon jemals überlegt hast, wenn mein Fuß nur eine Hand wäre, dann könnte ich viel mehr machen. Ja, aber du wärst auch viel langsamer, oder? Weil mit einem Bein durch die Welt kumpen ist dann schon schwierig. Hast du das jemals überlegt? Ich weiss, dass man manchmal sagen, es macht Sinn, dass wir zwei Ohren haben und nur ein Maul. Aber wir überlegen doch gar nicht so. Wir kommen nie auf die Idee, unsere Gliedmassen, unsere Organe miteinander zu vergleichen. Warum machen wir es? Ich glaube, ein Punkt, warum wir unseren Platz nicht einnehmen, ist, wir vergleichen uns. Ja, ich kann halt nicht so gut reden und darum kann man mich halt nicht so gut brauchen. An mich kann man halt nur fürs Bistro brauchen. Oder ich bin halt eher jemand für stille Kämmerle, also ist halt mein Auftrag zu beten. Immer so ein bisschen irgendwo vergleichend, auch abwertend. Es geht nicht um das. Es geht darum, dass das, was du hast, was dir anvertraut ist, dass du das einsetzt, dass du das brauchst. Wir denken, ich bin doch nicht so wichtig. Alle anderen sind wichtiger, sind besser. Mich braucht es doch gar nicht. Ich glaube, dass wir ganz oft denken, in Form von einer Hand, sage ich es jetzt einmal, ach weisst du was, mein Körper braucht mich doch gar nicht. Ich bin nicht so wichtig. Gott hat eine andere Perspektive. Gott wertet nicht so. Vor Gott sind wir alle wichtig. Es braucht jedes Einzelne rein. Und der Felix hat schon ein bisschen angetönt in seiner Predigt. Ich glaube, es gibt auch das andere. Dass wir manchmal das Gefühl haben, weißt du was, ich brauche auch die anderen nicht. Eigentlich geht es viel ringer, wenn ich es selber mache. Ich bin viel schneller, viel effektiver und ich weiss, es kommt dann genauso raus, wie ich es mir vorgestellt habe. Auch das ist nicht das Prinzip vom Körper. Es braucht jeden und wir können lernen voneinander. Es braucht jedes. Ich möchte es an einem Beispiel festmachen und es ist immer ein bisschen einfacher, über die anderen zu reden, als über einen selber. Wir erleben jetzt gerade so eine Situation, dass Freunde von uns, die Gebetsarbeit aufgebaut haben in Bosnien, die sind heute am Zügeln, heute Morgen. Ich habe heute Morgen ein Bild bekommen vom Lastwagen, der vor der Tür steht. Sie verlassen das Land und gehen zurück nach Bosnien. Wir haben eine andere gemeinsame Freundin, die ist von Anfang an in dieser Gebetsarbeit mit drin gewesen. Sie heisst Ruja. Und Ruja, ich sehe sie heute noch, sie hat bei mir auch geputzt in dieser Zeit. Ich sehe sie noch oft, wie sie mir immer wieder gesagt hat, oder höre sie noch oft, wie sie mir immer wieder gesagt hat, weißt du, den Dienstagmorgen, wenn ich nicht beten kann, das fehlt mir richtig. Und sie ist so aufgeblüht durch die Gebetsarbeit. Sie hat so viel erlebt, sie hat so viel mitbekommen. Und jetzt gehen die Träger von dieser Arbeit. Die das alles über Jahre hinweg aufgebaut haben. Und für die Ruja ist eine Welt zusammengebrochen, im wahrsten Sinn des Wortes. Und ich habe gemerkt, die Ruja sieht nur den Verlust. Sie sieht nur all das, was nicht mehr ist, wenn die gehen. Und ich bete für sie, also das ist jetzt meine Wahrnehmung, so sehe ich es. Ich bete für sie, dass sie merkt, jetzt geht es darum, dass sie, die 10 Jahre in dieser Arbeit drin war, dass sie ihren Platz einnimmt. Sie hat so viel erlebt, sie hat so viel gesehen, sie hat so viel mitbekommen, sie hat selber so viel geprägt und denkt, ich kann das nur wegen dieser Familie. Ist doch ein Blödsinn. Sie ist an diesem Kabel angeschlossen, an dieser Kraft. Sie selber muss jetzt ihren Platz einnehmen. Will ihre Nachbarschaft, will ihre Stadt, ihr Umfeld sie jetzt braucht als geistliche Mutter mit den Gaben und den Talenten, die sie hat. Herstehen an dem Platz, wo wir hergestellt sind. Die Gemeinde braucht dich. Beringen, Löningen, Gundmadingen brauchen dich. Und wenn du deinen Platz nicht einnimmst, dann nimmt ihn niemand ein. Auch nicht da in der Gemeinde. Und dann kommt nochmal ein Bild zum Ausdruck, da in dem Vers. Ich gehe da nochmal zurück. Ein Thema, wo wir nicht so gerne darüber reden, glaube ich. Gerade den Teilen, ab Vers 23, die wir für weniger ehrenswert halten, schenken wir besonders viel Aufmerksamkeit. Oder vorher im Vers 22, gerade die Teile, die schwächer zu sein scheinen, die sind besonders wichtig. Da können wir jetzt ganz viel dazu sagen. Ich will euch einfach ganz kurz drei Sachen erzählen. Das eine ist, ich habe vor etwa 3 Wochen meinen kleinen Zechen vaterländisch an der Dusche angeschlagen. So angeschlagen, dass ich im ersten Moment gerade nichts mehr gespürt habe. Und dann ist es nur ein paar Sekunden gegangen und er ist dick geworden, blau geworden und ich kann euch sagen, ich habe es bis da oben gespürt. Es hat so weh getan. Im Normalfall denke ich nicht so viel über meinen kleinen Zechen an. Und ich halte ihn nicht für besonders wichtig in meinem Leben, muss ich ganz ehrlich sagen. An dem Abend, ich bin auf dem Weg ins Bett, hat sich das innerhalb Sekunden verändert. Ich wäre nämlich eigentlich gerne ins Bett schlafen. Aber an Schlafen konnte ich nicht denken. Ich habe mich extrem um meinen Zechen gekümmert in dem Moment. Ich habe Eis aufgelegt und habe sicher geschaut, dass die Bettdecke nicht drauf kommt. Und ich kann euch sagen, ich habe sogar gebetet für meinen kleinen Zechen. Und wisst ihr was? Am anderen Morgen war er zwar immer noch dick und blau, aber ich konnte sogar in den Schuh anlegen. Er hat nicht mehr wehgetan. Das ist die erste Geschichte. Die zweite Geschichte. Jesus hat mir angekreidet, dass er mit Sündern und Zöllnern unterwegs war. Und es gibt die Situation, wo man die Ehebrecherin zu ihm gebracht hat und wo er nach Gesetz, sie hat müssen verurteilen und sie wäre eigentlich gesteinigt worden. Könnt ihr euch das Dilemma vorstellen, das Jesus in diesem Moment hatte? Wir wissen nicht, was er dort ins Sand geschrieben hat. Wir wissen nicht, was dort ganz genau passiert ist. Wir kennen nur den einen Satz: Wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Und es haben sich alle verzogen. Und die Frau, die wirklich nicht ehrenwert gehandelt hat, die Frau, die hat etwas erlebt in dem Moment. Und Jesus hat vor allem in dieser Reaktion dafür gesorgt, dass er glaubwürdig geblieben ist bei allen anderen Sündern und Zöllnern. Weil die sind zu ihm gekommen. Die, die in der Gesellschaft keinen Platz hatten, die, die man als nicht ehrenwert angeschaut hat, genau die sind zu Jesus gekommen. Und nicht, weil er nicht eine klare Linie hatte, nicht, weil er nicht gesagt hätte, was richtig und was falsch ist oder was gut oder was schlecht ist, sondern weil er zugewandt war, weil er sich gekümmert hat, weil er fürsorgend war. Und weil er geholfen hat, weil er diesen Menschen Perspektive gegeben hat, in ihrer Schuld, in ihrem Unehrenwertsein. Jesus hat das gelebt. Bei ihm sind alle die gewesen, die sonst keinen Platz hatten. Und die dritte Geschichte noch. Ich habe einmal in meinem Leben, oder nein, ich habe sicher mehrere Mal, aber das ist für mich so eine Gemeinschaft, die für mich sehr prägend war und wo ich mich bis heute daran erinnere, wo ich das genau so erlebt habe. Ihr wisst, ich habe das schon ein paar Mal erwähnt, während meiner Kishona-Zeit habe ich eine rechte Krise erlebt. Das war die Zeit, wo ich in den Essstörungen wirklich so voll auf dem Höhepunkt war, kombiniert auch mit einer Depression, und ich habe immer noch probiert, nach außen den Schein zu wahren. Es hat 2 Personen gegeben in meinem Umfeld, unter anderem auch das Ehepaar oder 3 Personen, das Ehepaar, das mich begleitet hat, seelsorgerlich. Und irgendwann haben sie mich mal herausgefordert und haben gesagt: Milena, hast du schon mal überlegt, über das Thema mit deiner Lebensgruppe zu reden? Wir sind so in Hauskreisen aufgeteilt, wir haben uns jede Woche mal getroffen. Und ich dachte, geht's noch? Das ist jetzt also das Letzte, was ich machen würde, denen das erzählen. Was denken die über mich? Was passiert denn? Ich verliere ja mein Gesicht. Sie haben nichts gesagt dazu, sie haben nur gesagt: Milena, überleg, ob das nicht deiner Lebensgruppe erzählen willst. Ich weiss nicht mehr, warum ich es genau an dem Abend, wo ich es dem erzählt habe, auch tatsächlich erzählt habe. Es ist nicht etwas gewesen, was ich wirklich entschieden habe. Es war einfach so ein Moment gewesen, wo ich gemerkt habe, ja, und jetzt ist es dran und ich mache es. Und ich habe so viel erlebt durch das. Ein paar Tage später musste ich von Basel auf Bern fahren und mir ist es nicht gut gegangen. Und da ist eine Freundin aus der Lebensgruppe auf mich zugekommen und sagt, Milena, wärst du froh, ich würde mit dir kommen? Das hat für sie einen ganzen Nachmittag Zeit gekostet, wo sie eigentlich an ihrer Ausarbeitung arbeiten wollte. Es hat die Atmosphäre in unserer Lebensgruppe total verändert. Wir sind so nah zusammengerutscht, wie plötzlich andere angefangen haben, über ihre Nöte zu reden. Weil eine Offenheit entstanden ist, wo wir beten können füreinander. Und ich bin heute überzeugt, dass die Lebensgruppe für mich matchentscheidend war oder ganz ein wichtiger Stein war auf dem Genesungsweg, auf dem Heilungsweg, den ich erlebt habe. Weil ich gemerkt habe, es passiert gar nichts, wenn ich Schwäche zeige. Wir dürfen schwach sein. Und es ist dann irgendwann, nochmal ein Zeitchen später, sogar so weit gekommen, dass ich am Morgen, als ich die Morgenandacht in der Studiengemeinschaft haben musste, halten, auch über das geredet habe. Und es ist gerade nochmal ein Ruck durch die Studiengemeinschaft durch, weil plötzlich Leute gekommen sind, die gesagt haben, ich habe genau das gleiche Problem. Und ich rede nicht darüber. Ich brauche eigentlich Hilfe. Wie bist du unterwegs? Wie machst es du? Und plötzlich haben wir Leben teilen in einer ganz anderen Art und Weise. Ich aus mir selber hätte das nicht können. Aber ich habe gewusst, die Kraft vom Heiligen Geist ist da. Und das ist das Einzige. Ich muss mich einfach dort heben. Und dann passiert die Verbindung. Es heisst da, unser Auftrag ist im Vers 25, das ist mein letzter Punkt, füreinander zu sorgen, wenn ein Teil vom Körper leidet, leiden alle. Wenn ein Teil geehrt wird, ist das ein Anlass zur Freude für alle. Mögt ihr euch noch erinnern an die Predigt von Rudi Glanzmann? Feiern. Wir sollen feiern. So Situationen, wie Martha uns heute erzählt hat, das ist ein Grund für uns alle zum Feiern. Weil wir dürfen Anteil haben an dem, was Gott tut. Ja, wir sollen füreinander sorgen. Wir können das nur, wenn wir wissen, wo wir dran sind miteinander. Und das macht man vielleicht nicht in der ganzen Gemeinde, aber wir haben Hauskreise, wir haben Zweierschaften, wir haben Gebetsgrüppli, wo genau das geschehen kann. Und ihr werdet dort die Kraft vom Heiligen Geist erleben. Das wird zuerst euer eigenes Leben verändern, aber es wird unsere Gemeinschaft verändern. Und ich komme nochmal auf das Bild zurück. Ja genau, schaut mal, wie das aussieht. Herrlich, oder? Genau, wäre auch noch ein Bild gewesen, das man hätte bringen können. Ich komme nochmal daher. Wenn wir das leben, dann wird es nach außen sichtbar. Weil nur das, was wir da rein üben, nur das, was wir da rein trainieren, wir sind eine Mannschaftssportart, können wir auch nach außen leben. Und wenn es unser Ziel ist, Menschen mit Jesus in Verbindung zu bringen, wenn wir uns das wünschen, und vielleicht müssen wir uns einmal fragen, ist das wirklich mein Wunsch? Wie viele Menschen hast du schon zu Jesus gebracht? Und wenn du es auch nicht gemacht hast, aber spürst, ich wünsche mir das eigentlich, dann fängt es an in unserem Miteinander. Ich werde nie für jemanden beten, wenn ich es nicht in der Gemeinde gelernt habe. Im geschützten Rahmen. Wenn mir nach dem Gottesdienst oder im Hauskreis jemand etwas erzählt und ich sage, komm, wir beten dafür. Ich kann niemandem erzählen, was ich erlebt habe durch die Gemeinschaft, durch das Eingreifen von Jesus, wenn ich es nicht lebe. Dass wir uns vernetzen, dass wir als Netzwerk in der Gemeinde unterwegs sind, hat Bedeutung für die Welt um uns herum. Darum lasst uns Netzwerker sein, lasst uns geben und nehmen, nach innen und außen. Und ich habe heute Morgen geschmunzelt, wir lesen als Familie das Buch, die Familienzeit, jeden Morgen eine Geschichte. Und dann lese ich doch da den Abschlusssatz heute Morgen oder einfach den Abschlusssatz. So ist es mit dem Glauben auch. Je mehr wir uns mit Jesus beschäftigen und mit anderen über ihn reden, desto mehr Platz nimmt er in unserem Leben ein. Damit tun wir uns selbst und anderen etwas Gutes. Das ist Netzwerk. Amen.